hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Die Therapie des Mammakarzinoms wird individueller. Das liegt einmal daran, dass wir neue Marker haben, die das Karzinom klassifizieren und dass wir individuelle Therapien haben.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Unser Thema heute lautet Präzisionsonkologie zwischen Klinik und Pathologie, Update der Mammakarzinom-Leitlinie und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland. Im Dezember 2025 wurde vom Leitlinienprogramm Onkologie die aktualisierte deutsche S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms vorgelegt. Unter anderem wurden da Empfehlungen für die Diagnostik und das Screening überarbeitet. Es wurden einige neue Deeskalationsstrategien mit lokalen Therapien empfohlen und es wurden zahlreiche neue medikamentöse Therapien in die Leitlinie aufgenommen. Wir beschäftigen uns heute ganz spezifisch mit der Biomarker-Diagnostik des Mammakarzinoms. Hier hat sich sowohl bei den neueren molekulargenetischen Markern als auch beim altbekannten HER2-Status eine ganze Menge getan. Wir, das sind insbesondere meine beiden Gäste. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Annette Lebeau. Sie ist Oberärztin am Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und dort in der Nähe auch noch Pathologin in eigener Praxis. Herzlich willkommen, Annette Lebeau.
Vielen Dank für die Einladung.
Unser zweiter Gast ist Professor Dr. Nikolai Maas. Er ist der Kliniker in der Runde und Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen, Herr Maas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Maas, ich würde mit Ihnen und der Perspektive des Klinikers anfangen. Unser Thema heute ist die Biomarkerdiagnostik beim Mammakarzinom. Einen kompakten Überblick ohne allzu viele Details an dieser Stelle bitte. Was sind aus Ihrer Sicht die praxisrelevanten Neuerungen der Leitlinie Mammakarzinom im Bereich Biomarkerdiagnostik?
Ja, kurz gesagt, die Therapie des Mammakarzinoms wird individueller. Das liegt einmal daran, dass wir neue Marker haben, die das Karzinom klassifizieren und dass wir individuelle Therapien haben.
Neue Marker ist das eine, alte Marker, die sich verändert haben, ist das andere. Fangen wir mit der HER2-Diagnostik an. Da gab es bisher zwei Resultate, das war HER2-negativ und HER2-positiv. Die Welt war schwarz-weiß, das macht es immer einfach. Jetzt wird HER2 aber kontinuierlich gemessen. Wir unterscheiden HER2-positiv, HER2-low, HER2-ultra-low und HER2-null. Bevor uns die Kollegin Lebeau gleich die Unterschiede im Detail erklärt, warum, Herr Maas, wurde dieser Wandel aus klinischer Perspektive nötig?
Ja, ganz genau. Wir unterscheiden heute nicht mehr HER2-null-positiv, HER2-null-negativ bezüglich der Diagnostik. Das war sehr schwarz-weiß. Genauso hatten wir eine HER2-gerichtete Therapie. Auch das war alternativlos schwarz-weiß. Nein, die Therapie ist individueller geworden, weil wir inzwischen unterschiedliche Grenzen haben bei der H2-Diagnostik. Und ich denke, da wird Frau Professor Lebeau gleich noch im Detail drauf eingehen. Und in Abhängigkeit dieser Grenzen haben wir auch unterschiedliche Therapien, die ganz gezielt über die Grenzen hinaus greifen. Das sind die neuen ADCs, die Antikörper-Drug-Konjugate, die wir hier spezifisch meinen in der Situation. Also eine neue Klassifizierung und davon abgeleitet eben auch neue individualisiertere Therapien.
Ich hatte die vier Kategorien genannt, die wir jetzt haben. Haben die alle schon klinische Relevanz? Also hat konkret auch die Unterscheidung zwischen HER2-Low und HER2-Ultra-Low bereits klinische Relevanz?
Da kommen wir gleich im Rahmen des pathologischen Teils noch drauf zu. Inzwischen ist für uns eben wichtig, es gibt das HER2-Neu-Positiv und HER2-Neu-Null nicht mehr, rein negativ. Aber insbesondere die Unterscheidung zwischen HER2-Neu-Negativ und Low und Ultra-Low, die haben eine Bedeutung letztendlich auch für die therapeutische Entscheidung.
Kann man so ganz grob sagen, was diese Neuklassifikation in Zahlen bedeutet? Also welcher Anteil derer, die früher als HER2-Negativ klassifiziert wurden, sind jetzt gemäß neuer Definition HER2-Low, HER2-Ultra-Low und so weiter?
Ja, wir hatten damals oder früher über 80%, die HER2-neu negativ sind, gut 10-15%, die HER2-neu positiv waren oder sind. Ich denke, der Anteil der HER2-neu negativen durch Low und Ultra-Low erhöht sich bestimmt nochmal auf 20-30% zusätzlich.
Frau Lebeau, Sie haben die HER2-Diagnostik zu einem Ihrer Schwerpunktthemen gemacht. Sie sind diejenige, die Ihren klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen am Ende den HER2-Status mitteilt. Lassen Sie uns mal in Ihr Labor hineinschauen. Wir haben jetzt 4 statt 2 HER2-Kategorien. Woran machen Sie als Pathologin diese Kategorien eigentlich genau fest?
Ja, wir haben eine Möglichkeit, uns die praktisch Menge der HER2-Moleküle an der Tumorzelloberfläche anzuschauen mit der Immunhistochemie. Und wir bewerten dann am Mikroskop diese Färbeintensität, die wir dort sehen, und auch die Anzahl der Tumorzellen, die positiv sind. Das geht sozusagen in diese Bewertung ein. Und hier haben wir schon lange, benutzen wir bestimmte Grenzwerte, also wie viele Tumorzellen sind angefärbt, in welcher Färbeintensität sind sie angefärbt und ist die Zellmembran der Tumorzelle ganz, also in der ganzen Runde sozusagen angefärbt oder nur ein Teil. Das sind die Kriterien, die wir beurteilen. Und je mehr wir uns jetzt in die Richtung der niedrigen Expressionslevels bewegen, also je niedriger die Expression ist, die uns interessiert, desto größer ist die Vergrößerung, die wir uns am Mikroskop benutzen müssen, um das zu bewerten.
Wie einfach oder schwierig das ist, da kommen wir im Laufe des Gesprächs später noch drauf, wenn wir über Qualitätssicherung reden. An dieser Stelle vielleicht nochmal und wieder an Sie, Frau Lebeau, die Frage. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn sich Klassifikationen ändern. Man muss das kommunizieren. Die Leute, die mit den Klassifikationen arbeiten, die klinisch tätigen Kollegen, müssen die verwenden. Was sollten wir denn jetzt machen, wenn wir über den HER2-Status als Kliniker reden? Sollen wir konsequent von HER2-0 reden, den Begriff HER2-negativ weglassen, beibehalten für das, was früher HER2-negativ war? Was wäre da Ihr Plädoyer im Sinne einer Kommunikation, die richtig und für alle verständlich und einheitlich ist?
Ja, die Kommunikation ist in dem Fall tatsächlich nicht einfach und wir tun uns alle noch etwas schwer mit den neuen Begriffen. Ich denke, wichtig ist trotzdem weiterhin die Unterscheidung, ob wir eine starke, so nennen wir das, Überexpression des HER2 haben, das ist das, was HER2-positiv ist, oder ob wir keine starke HER2-Überexpression haben, das ist das, was früher als HER2-negativ bezeichnet wurde. Und bei diesen Fällen, die keine starke Überexpression zeigen, unterscheiden wir jetzt diese Gruppe, die klinisch relevant ist für die Therapie mit einem dieser Antikörper-Wirkstoffkonjugate. Und hier unterscheiden wir dann HER2-low. Und wenn es weniger als 10% positive Zellen sind, ist es ultra low. Und wenn es gar keine positive Zelle ist, dann sprechen wir von HER2-0.
Wie gehen wir denn mit den triple-negativen Tumoren um? Also denen, die keine Östrogenrezeptoren, keine Progesteronrezeptoren und auch keine HER2-Rezeptoren haben. Heißen die jetzt nur noch triple-negativ, wenn sie bei Ihnen als HER2-0 einsortiert werden? Oder gilt da noch das alte HER2-negativ? Wie gehen wir mit denen um?
Ja, das macht das Ganze tatsächlich etwas schwierig. Hier brauchen wir noch diesen alten Begriff, denn triple-negativ meint HER2-negativ. Das ist aber wie nach wie vor alles, was keine HER2-Überexpression hat. Das heißt, da gehört auch rein, was HER2-low, ultra-low ist und auch HER2-0. Also das heißt, beim Triple-Negativ bleiben wir beim Alten. Und bei den Tumoren, und um die geht es jetzt, die Hormonrezeptor-positiv sind, für die ist diese Unterscheidung besonders wichtig, der HER2-Negativen, also keine Überexpression haben, in Low, Ultra-low und Null.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das tatsächlich mal geklärt haben. Ist sicherlich vielen nicht so klar. Bevor wir gleich über die Qualitätssicherung und damit auch nochmal über HER2 sprechen, würde ich den Blick etwas ausweiten wollen. Wir haben als Anlass ja die neue S3-Leitlinie und da geht es nicht nur um Hormonrezeptoren, nicht nur um HER2. Wie sieht es denn, die Frage geht wieder an Herrn Maas, bei den molekularen Markern jenseits der Hormonrezeptoren aus? Was hat sich in der Leitlinie hier geändert?
Ja, die Zeiten, wo wir Hormonrezeptor positiv und negativ unterschieden haben, die sind längst vorbei. Wir haben eine Reihe an neuen Markern, die auch eine klinische Relevanz haben. Und die sind besonders in der metastasierten Situation wichtig. Da sind zu nennen natürlich der BRCA-Status, der uns immer interessiert, PD-L-Status, PIK3-Status oder die SH1-Mutation. Also es gibt hier auf unterschiedlichen Ebenen eine Reihe von neuen Markern. Und was für uns immer ganz wichtig ist, dass wir gerade in der metastasierten Situation versuchen, nochmal eine Histologie zu gewinnen und die Marker noch einmal zu überprüfen. Weil wir auch das wissen wir von der Hormonrezeptorexpression, es kann auch mal zu einem Wechsel kommen. was für uns eine klinische Relevanz hat, auch beim H2-Status übrigens. Aber es ist eben auch die Suche nach neuen Markern, die uns gerade in der metastasierten Situation neue Therapieoptionen ermöglichen.
Das vielleicht nochmal ein bisschen genauer zu dem Zeitpunkt der Testung. Sie würden also dafür plädieren, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, am Anfang natürlich zu testen und dann in dem Augenblick, wo ich klinisch sehe, okay, jetzt geht's in Richtung metastasierte Situation, das Panel nochmal durchtesten.
Ja, also sicher haben wir beim frühen Mammakarzinom die klassischen Marker, die uns interessieren. Aber in der metastasierten Situation haben wir eine andere Situation, weil wir auch unterschiedliche neue Medikamente haben, die gezielt bei diesen Markern von Relevanz sind. Und da spielt insbesondere ein aktueller Status in der metastasierten Situation nochmal eine Rolle. Aber es gibt auch Marker, wenn wir an die RS1-Mutation denken, die sich auch im Verlaufe verändern. Auch da kann es sein, dass wir in der metastasierten Situation nochmal wieder, vielleicht auch in Abhängigkeit der Zeit, aber auch in Abhängigkeit der Therapie, die Marker neu bestimmen müssen.
Wollte ich gerade fragen, Frau Lebeau, Sie sehen ja die Tumoren bzw. die Tumorgewebe nicht nur bei der Erstdiagnostik, sondern auch bei Rezidiven, bei Metastasen, also im Verlauf. Was passiert denn mit den Biomarkern im Verlauf? Einen hatten wir jetzt gerade schon angesprochen, ist nicht der einzige. Wechseln die alle bunt hin und her? Gilt das nur für bestimmte Biomarker? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, es ist, ich denke, ganz wichtig, was Herr Maas gesagt hat nochmal, dass wir sozusagen eine Reflextestung machen, sowohl beim Chimärtumor als auch im Rezidiv und der Metastase. Das sind die Hormonrezeptoren und HER2, weil wir wissen, dass sich dieser Status ändern kann, wobei die Hormonrezeptorexpression kann abnehmen und beim HER2-Status kann es in beide Richtungen gehen. Das ist aber in nicht so einem großen Prozentsatz der Tumorfälle der Fall. Aber es gibt eben diese Marker dann in der metastasierten Situation und das ist jetzt zum Beispiel das Gen für den Östrogenrezeptor, das ESR1. Das kann aufgrund der Therapie sich ändern, weil sich eine endokrine Resistenz gegen die endokrine Therapie entwickelt und die basiert zum Beispiel oder kann basieren auf dieser Mutation dieses Gens. Und das ist nämlich im Primärtumor oft erst nur in 1, 2, 3% ausgebildet, aber in der Metastasierung, vor allen Dingen nach der Behandlung mit Aromatase-Inhibitoren, können sich dann Mutationen in bis zu 40% der Fälle entwickeln. Und das spielt dann natürlich für die Therapieentscheidung eine große Rolle in der metastasierten Situation. Bei einem anderen wichtigen Signalweg, der für die Mammatumoren wichtig ist, nämlich den PIK3CA-Signalweg. Da ist es eher stabil. Da sind die Mutationen des PIK3CA zumeist schon im Primärtumor ausgebildet. Das heißt, es ist eine relativ stabile Mutation. Und anders ist eben die ESA1-Mutation, die sich dann erst während der Therapie entwickelt.
Okay, wenn es Veränderungen gibt, dann kann man die nur dann erkennen, wenn man auch misst. Sie haben die ESR1-Testung angesprochen. Ist das, so wie Sie es jetzt beschreiben, schon Standard? Ist das in der Praxis etabliert? Wenn nein, woran hakt es noch? Was könnte besser werden?
Ja, also das ist ja eine Messung, die wir typischerweise heutzutage in Blut, also in der sogenannten Liquid Biopsy, durchführen. Das ist etwas, was wir erst seit wenigen Jahren machen. Es hat sich aber schon gut durchgesetzt, weil es natürlich eine sehr elegante Möglichkeit ist, die Mutationen zu bestimmen, ohne dass man eine Gewebeprobe braucht, die man aber trotzdem anstreben sollte. Aber diese Untersuchung bedürfen aber trotzdem bestimmter Blutröhrchen, bestimmter Versandmechanismen, damit diese Messung auch stabil und zuverlässig erfolgen kann. Und die Labors, die die Messung durchführen, müssen auch eine sehr sensitive Molekulartechnik vorhalten. Wir haben aber mittlerweile schon weit mehr als 50 Labors in Deutschland in der Pathologie etabliert, die das machen. Die kann man auch online finden. Das heißt, es ist etabliert, aber noch nicht alle sind vielleicht schon so geübt damit wie mit den anderen Techniken. Aber ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dass das tatsächlich dann flächendeckend eingesetzt wird.
Herr Maas, nochmal die klinische Perspektive. Es werden ja nicht immer alle Marker bei allen Patientinnen angefragt, sondern es gibt so bestimmte Gruppen von Patientinnen, die bestimmte Marker benötigen. Wie funktioniert das denn genau in der Abstimmung zwischen Ihnen, dem klinisch behandelnden Arzt und der Kollegin im pathologischen Labor, dass dann auch wirklich das Richtige gemessen wird, was in der jeweiligen Situation sinnvoll und nötig ist?
Also letztendlich sitzen wir ja dafür im gemeinsamen Tumorboard heutzutage. Da sitzen natürlich nicht nur Pathologen drin, da sitzen auch unsere Strahlentherapeuten, unsere Onkologen mit drin. Und jeder kann da sozusagen sich mit einbringen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass man im Tumorboard gemeinsam mit dem Pathologen spricht. Was ist denn das, was wir in der jetzigen Situation wissen wollen? Und der Pathologe uns dann natürlich auch hilft in der Situation, in der er auch sagt oder die sie auch sagt, das sind jetzt Marker, die jetzt relevant sind. Auch wir steuern natürlich bei mit der klinischen Expertise, indem wir wissen, wir haben das ein oder andere Medikament, was wir gezielt einsetzen wollen. Und das sind natürlich, wie schon gesagt, die triple-negativen Mammakarzinome, manchmal unsere Sorgenkinder, letztendlich ein Mangel an Markern. Aber ich denke, das wird gemeinsam im Tumorboard heutzutage überall im Land entschieden.
Ja, ich denke, es ist vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben nicht jedes Medikament oder jeder Biomarker, der dann das Medikament nach sich zieht, für jede Tumorgruppe geeignet ist. So wie Herr Maas eben gesagt hat, beim Triple-Negativen können wir eben da eine PD-L1-Bestimmung machen, weil Immuncheckpoint-Inhibitoren in Frage kommen und auch die BRCA-Testung ist hier angezeigt, während eben die anderen Marker, über die wir jetzt gesprochen haben, also PIK3CA, der Pathway mit ACT1, und P10 oder auch ESA1, das sind eben Marker, die nur für das Hormonrezeptor-positive, HER2-negative Karzinom in Frage kommen. Und das ist das, was wir dann eben im Tumorboard gemeinsam besprechen.
Darüber hinaus gibt es ja das molekulare Tumorboard, eine Weiterentwicklung an vielen universitären Einrichtungen. Also die Entwicklung geht ja dort weiter.
Ich würde aus den klinischen Tumorboards nochmal rausspringen und in Ihr Labor reinspringen, Frau Lebon. Noch ein bisschen reden über das Thema Qualitätsmanagement bzw. generell Qualität der Biomarkerdiagnostik. Wenn man sich jetzt diese HER2-Kategorien, um das Beispiel wieder aufzugreifen, vom Anfang ansieht, die Unterschiede sind ja nicht riesig zwischen den Kategorien. Wie groß ist denn die Gefahr, dass bei Ihnen im Labor so ein Tumor von der Pathologie versehentlich falsch zugeordnet wird?
Ja, also bei der HER2-Diagnostik haben wir schon viel gelernt. Wir machen die HER2-Diagnostik ja mittlerweile seit über 20 Jahren, denn das erste Medikament, was damals eben für HER2-positive Tumoren entwickelt wurde, das ist schon seit über 20 Jahren zugelassen, sodass jetzt in der deutschen Pathologie oder überhaupt international da schon viel Erfahrung vorhanden ist. Was jetzt die Einordnung in den niedrigeren Expressionslevels angeht, ist es tatsächlich etwas, wo man dann sehr genau schauen muss, dass die Testverfahren, die man benutzt, entsprechend sensitiv sind und dass man auch diese neuen Grenzwerte, die vorher keine Rolle gespielt haben, dass man die trainiert. Wir Pathologen sind aber trainingsfähig, also das funktioniert und wir bieten dann auch entsprechende Kurse und Ringversuche an, wo wir das trainieren können und auch unsere Testung überprüfen können. Und die Lernkurve war damals vor über 20 Jahren, dass wir eben von einer, sag ich mal, Reproduzierbarkeit von 80% uns auf über 90% hochgearbeitet haben und so ähnlich findet das jetzt auch statt.
Im Wissen, dass man da einen ganzen eigenen Vortrag draus machen kann, können Sie ganz kurz vielleicht mal noch auflisten, was so die wichtigsten Maßnahmen sind, mit der die Qualität der Biomarkerdiagnostik in Ihrem Labor konstant hochgehalten wird? Also sind der unterschiedliche, Sie haben eine schon erwähnt, Stichwort Ringversuch ist schon gefallen. Was sind so die Qualitätssicherungsmaßnahmen als Bullet Points quasi?
Ja, wir unterscheiden ja, wenn man jetzt methodisch spricht, externe und interne Qualitätssicherung. Das heißt, das Erste, was man im eigenen Labor macht, ist, dass man seine Testqualität überprüft, indem man Kontrollen mitlaufen lässt. Es gibt mittlerweile standardisierte Zelllinien, auch im niedrigen Expressionsniveau, die man eben mit jedem Schnitt mit untersuchen kann, sodass man bei jedem Schnitt oder jedem Tumor schauen kann, dass die Immunhistologie in Ordnung ist. Das ist das Erste, was man tut, dass man diese Tests, also die wir machen, dass man regelmäßig auch noch zum Abgleich eine zweite Methode, nämlich die In-Situ-Hybridisierung benutzt, um zu schauen, dass man die positiven Fälle richtig einordnet, die nämlich dann auch eine Genvermehrung haben. Der nächste Schritt ist dann eben die Teilnahme an Ringversuchen, die regelmäßig stattfinden muss für alle Pathologien, die in zertifizierten Brustzentren mitarbeiten. Und was man dann auch machen sollte, ist seine Positivitätsrate monitoren. Auch das ist bei den Zertifizierungsprüfungen vorgesehen und schauen, dass da von Jahr zu Jahr keine gravierenden Änderungen in der Positivitätsrate sind. Das sind alles die Bausteine, die man benutzt, um die entsprechende Qualität zu halten.
Herr Maas, Sie sind an einem zertifizierten Zentrum klinisch unterwegs. Wie wichtig ist Ihnen die Qualitätssicherung im Labor oder etwas provokant gefragt, kriegen Sie das überhaupt mit, was die Frau Lebeau und andere da machen?
Ja, selbstverständlich müssen wir uns ein Stück auf die Pathologen verlassen können. Aber genau wie wir uns Qualitätskriterien unterziehen, uns regelmäßig zertifizieren lassen, erwarten wir das natürlich auch von den Pathologen im Rahmen von Ringversuchen, haben wir schon gesagt. Aber wir sitzen ja auch in vielen Veranstaltungen gemeinsam heutzutage und lernen ja auch gegenseitig voneinander. Aber ja, guter Pathologe ist für uns essentiell.
Wir kommen langsam schon zum Ende unseres Podcasts zu Biomarkern beim Mammakarzinom. Ich hätte noch ein praxisrelevantes Thema auf der Liste, mit dem ich Sie gerne noch konfrontieren würde, nämlich den Umgang mit Proben. Das geht zunächst mal wieder in Richtung Frau Lebeau. Die Qualität der Pathodiagnostik hängt ja auch von dem ab, was Sie Präanalytik nennen, also von der Abnahme, der Gewinnung der Proben, deren Handling im Anschluss daran. Wenn wir jetzt mal mit den Liquid Biopsies starten, ESR1-Messung als Beispiel hatten Sie vorhin selbst genannt. Was kann man da falsch machen, beziehungsweise wie geht es richtig?
Ja, da ist es wichtig, dass man erstmal die richtigen Probengefäße nimmt. Also es gibt spezielle Blutröhrchen für die Liquid Biopsy, die beschichtet sind, damit man darin eben diese zellfreie Tumor-DNA auch tatsächlich nachher extrahieren kann. Das ist der erste Punkt. Dann sollte man mit Geduld das Blut abnehmen, aber da ist Herr Maas bestimmt noch der bessere Ansprechpartner, und die Proben auch nicht schütteln. Das ist das jedenfalls, was ich gelernt habe. Also das heißt, man soll sie vorsichtig behandeln und die richtigen Röhrchen nehmen und dann auch den Transport möglichst zügig organisieren, und dann ist schon viel gewonnen. Und am besten immer 2 Röhrchen Blut entnehmen, damit man zur Not eine Sicherheitsprobe hat. Ja, das wäre bei der Liquid Biopsy zu berücksichtigen.
Wie ist das bei den Gewebeproben, Herr Maas? Worauf achten Sie da?
Ja, auch das ist natürlich wichtig. Wir gucken auch gerne mal gegenseitig über die Schulter, dass der Pathologe einmal auch im OP guckt, wie wir unsere Präparate zum Beispiel fixieren, und umgekehrt gucken wir auch immer mal ganz gerne, wie denn was eigentlich aus unserer Probe wird. Ich denke, das ist heutzutage wichtig, dass man gegenseitig versteht, was der andere eigentlich macht oder die andere.
Ich darf noch mal kurz ein Plädoyer machen, wirklich, wie wichtig diese Präanalytik ist. Das heißt, wir brauchen gut fixiertes Gewebe. Das bedeutet in gepuffertem Formalin mit ausreichender Flüssigkeitsmenge und wir brauchen auch eine Fixationsdauer von 6 bis 72 Stunden, damit das alles für die Biomarkerdiagnostik optimal vorbereitet ist. Das ist ganz wichtig.
Kommt denn es gelegentlich mal vor, dass Sie die Qualität der Proben anmahnen müssen, Frau Lebeau?
Heute nicht mehr. Ich glaube, es ist so, wie Herr Maas sagt, wir haben viel gelernt, glaube ich, in den letzten 2, sage ich jetzt mal, Jahrzehnten durch diese verstärkte Interdisziplinarität, durch die Zusammenarbeit in den zertifizierten Brustzentren und in den Leitlinienentwicklungen. Und das hat alles dazu beigetragen, dass wir uns noch besser verstehen und auch austauschen und dass dann eben diese Schnittstellen, die ja total wichtig sind für die Qualität, gut funktionieren.
Dann würde ich doch zum Abschluss unseres interdisziplinären Podcasts nochmal von Ihnen allen beiden eine Wunschliste für die gemeinsame Zusammenarbeit einholen. Herr Maas, wie schafft man es im klinischen Alltag interdisziplinär wirklich zusammenzuarbeiten und das zu leben, beziehungsweise was wünschen Sie sich, damit es noch besser wird?
Ich glaube, wir haben schon gesagt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Tumorboards ist essentiell, sich gegenseitig auch auszutauschen, gerade wo sich so viel verändert, ja nicht nur auf dem medikamentösen Markt, sondern eben auch auf dem diagnostischen Markt. Es ist eben auch wichtig, dass man sich da gegenseitig immer austauscht. Und es geht da weit über die Tumorboards hinaus. Wir sind in gemeinsamen Veranstaltungen, wir sind in unseren Leitlinienempfehlungen. Frau Professor Lebeau und ich sind in derselben Leitlinienorganisation. Also wir sind ja auch dort in den Fachgesellschaften interdisziplinär zusammengesetzt, um genau auf Veränderungen und Neuigkeiten schnell gemeinsam reagieren zu können. Und da muss ich mir gar nicht so viel wünschen, weil da sind wir schon wirklich sehr, sehr weit in den letzten Jahren. Und anders geht es auch gar nicht.
Wenn ich einen kleinen Wunsch äußern dürfte, dann also wir sind ganz weit vorne sozusagen zusammen, aber manchmal wünscht man sich im Alltag ein bisschen mehr Informationen auf dem Antrag, also dem Einsendeschein, den wir bekommen als Pathologen mit dem Gewebe. Dann können wir noch besser sozusagen die Befunde einordnen, also vor allen Dingen, wenn Therapien schon vorausgegangen sind. Aber das sind sozusagen die kleinen Alltagsfreuden. Und da ist manchmal Alltagsstress geht da ein bisschen was unter. Da wünschen wir uns manchmal noch ein bisschen mehr Informationen, aber sonst ist es eigentlich ziemlich gut heutzutage.
Das heißt, im Moment müssen Sie ab und an noch anrufen bei den klinischen Kolleginnen und Kollegen und da so ein bisschen mehr.
Das kann mal passieren, ja. Aber umgekehrt auch, das weiß ich.
Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in ein zugegebenermaßen etwas technisches, aber nichtsdestotrotz klinisch sehr relevantes Thema, nämlich in die Biomarker-Diagnostik beim Mammakarzinom. Ich danke ganz herzlich der Pathologin in unserer Runde, Professor Annette Lebeau aus Hamburg, und ich danke unserem Kliniker, Professor Nikolai Maas aus Kiel. Vor allem aber danke ich natürlich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an unserem Biomarker-Thema und bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.